Dann haben wir die sogenannte unabhängige Forschung gleich mit drin in dieser Privatfirma. Das ist das Zeichen der Universität Rostock. Die ist also Teil dieser Privatfirma. Und jetzt kommt das Absurdeste. Hier haben wir das Julius-Kühn-Institut. Das ist dieses Institut für Pflanzenbau aus dem eigenen Ministerium. Und das ist am Genehmigungsverfahren beteiligt. Das heißt, eine Behörde, die am Genehmigungsverfahren beteiligt ist, ist Teil der Firma, die die Genehmigungsanträge stellt. Das finde ich ganz schön praktisch geregelt. So, und wenn man jetzt ein bisschen näher guckt, hinter diese ganzen verschiedenen Firmen, ist das auch ganz spannend. Also mal so reingeguckt in so ein paar Kleinstfirmen, zum Beispiel das Impressum im Internet, Firma Biomat, Sitz Dünenplatz 1, Geschäftsführer Kerstin Schmidt. Gucken wir uns mal, ne, das war die Freundin von Inge Bröhr, die auch den Verein mitgegründet hatte. Gucken wir uns mal eine andere Firma an, die dazugehört, zum Beispiel Biovativ, sage ich jetzt dazu, weil das fällt nicht sofort auf, dass man eigentlich eine andere Firma gerade vor sich hat. Jedenfalls ist das nicht nur dieselbe Programmierung, sondern Thünenplatz 1, Geschäftsführer Kerstin Schmidt. Dann gucken wir uns mal dieses Impressum von dem Gesamtkonstrukt BioOK an. Jetzt kommt eine enorme Variante ins Spiel, das Ganze in Englisch. Imprint, Thünenplatz 1, Business Manager Kerstin Schmidt. Kann es sein, dass das ein riesiges Fake ist, wo Millionen von Geldern in ein Geflecht von Firmen, die immer aus der gleichen Person sind, die sich gegenseitig gut Rechnungen stellen, hineinfließt? Bevor sie am Thünenplatz 1 waren, war als Adresse immer angegeben Schnickmannstraße 4 in Rostock. Damit konnten wir ganz anfangen. Was ist das denn? Sind da hingegangen und haben sich das mal angeguckt. Wir fanden ein leeres Büro und davor diesen Briefkasten. Da stehen sie alle drauf. Und wer noch nicht weiß, was eine Briefkastenfirma ist, dürfte es jetzt klar haben. Diese 6 Personen, die unten sitzen, findet man auch im Internet mit Durchwahlen. Aber wenn man diese 5 hier unter anruft, nimmt immer Kerstin Schmidt ab und sagt, der ist gerade nicht am Platz. So, und hinter diesen vorgeschobenen Kleinstfirmen, bei denen offensichtlich die Frage sich aufwirft, ob es die so überhaupt gibt, hinter diesen, wenn man genauer hinguckt, sieht man dann doch immer die Konzerne. Zum Beispiel hier. Wenn man sich dort an den Flächen Proteste macht, meldet sich ein Anwalt. Guten Tag, Sie kommen nicht mehr in die Nähe von unserem Feld. Sonst zahlen Sie 10.000 Euro. Einstweilige Verfügung, Unterlassungserklärung, also diese klassischen zivilrechtlichen Geschichten. Der Anwalt, der das schreibt, egal wo man das macht, ist immer der gleiche Anwalt, heißt Hartwig Stiebler, kommt aus Düsseldorf und ist der Anwalt von Monsanto. Und wenn man dort in der Nähe von Rostock zu diesen Versuchsfeldern geht, also ich bin da viel unterwegs, gerade vor Ort, mache viel mit den Anwohnern und so etwas oder Aktionen an den Feldern, und dann ist ja immer dieser Wachschutz und mit denen unterhalte ich mich auch viel. Und also nette Leute sind auch alle gegen Gentechnik. Das ist ja einer der Tricks, dieser 6%. Das ist ja schon immer so gewesen, Geschichte. Man kauft sich halt die Zustimmung der anderen über Lohnarbeit. Das heißt, die Leute, die die Felder da bewachen, sind auch gegen die Felder. Aber sie brauchen ja einen Job. Also bewachen sie das, was sie nicht wollen. Das ist kein besonders innovatives Konzept, aber es funktioniert geschichtlich schon sehr lange. So, dann frage ich diesen Wachschutz, sag mal, wer bezahlt euch denn? Und dann sagen die, BASF. Und wieso bezahlt BASF ein Feld, was eigentlich ganz andere Firmen, wo ganz andere kleine Firmen ihre Versuche machen? Offensichtlich werden sie wohl ein Interesse an diesen Versuchen haben. Und Inge Bröhr hat ihre Patente bei Bayer, also das heißt, die Großen stehen immer direkt dahinter. Wenn man da ein bisschen wühlt, dann findet man sie dort. Aber sie schicken die Kleinen vor, damit ihr Image nicht gefährdet ist. Gucken wir uns mal eine Behörde an. Da ist ja relativ klar, ich hatte schon erzählt, es gibt die eine Behörde auf nationaler Ebene, die für die Genehmigung für die ganzen Felder zuständig ist. Diese Behörde sitzt in Berlin, also eigentlich hat sie ihren Hauptsitz in Braunschweig, weshalb auch einmal die Gerichtsverfahren in Braunschweig laufen, aber die Gentechnikabteilung sitzt hier in der Mauerstraße 39 bis 42 in diesem tollen Bau hier in Berlin. Diese Behörde ist zuständig für die Genehmigung der ganzen einzelnen Felder hier in Deutschland und hat eine bemerkenswerte Quote. Sie hat nicht bisher alles, was beantragt wurde, auch genehmigt. Nun wäre es nicht so überraschend, wenn diese Behörde heißen würde, Behörde für die Unterstützung der Gentechnikinteressen oder so etwas. Aber nein, sie hat einen ganz anderen Namen, der schon fast ein bisschen kabarettistisch daherkommt, angesichts dessen, was diese Behörde eigentlich macht. Sie heißt nämlich Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
BVL.
Und dieses BVL genehmigt halt alles, was bei Gentechnik ist. Und wie wir gleich sehen werden, was die ganz kirre macht, ist, wenn sie mal Kontakt zu Verbrauchern haben. Aber gut, eigentlich sollen sie die ja schützen. Aber es ist nicht ganz so wirklich das, was sie tun. Das liegt auch an den Leuten, die da wohnen. Das passt zu den Leuten, die da nicht wohnen, sondern arbeiten. Der Leiter der Gentechnikabteilung ist Hans-Jörg Bug. Und dessen Unterschrift ziert auch die meisten Freisetzungsgenehmigungen. Der ist also der oberste Verbraucherschützer in Deutschland in Sachen Gentechnik. Von dem hängt maßgeblich ab, ob Genfelder genehmigt werden oder nicht. Wie gesagt, 100% Quote hat er. Und das hat sicherlich auch so seine Gründe, denn der Mensch scheint offensichtlich auch sehr unterfordert zu sein in seinem Job, weshalb er sich mehrere Jahre auch in der europäischen Arbeitsgruppe bei der EFSA herumtrieb und auf mehreren Industriemessen für Biotechnologie schon gewesen ist, und zwar nicht als Besucher, um sich mal zu informieren, was er da kontrollieren soll. Nein, er hält Reden für die Agrogentechnik. Richtig flammende Appelle, mehr Agrogentechnik zu machen, auf Industriemessen von dem eigentlich obersten Kontrolleur dieser Technik. Und noch absurder, im Jahr 2002, da ist er schon viele Jahre im Amt und ist jetzt immer noch im Amt als Chef da, im Jahr 2002 tritt er in einem Werbevideo auf der Gentechnikkonzerne und hält dort eine Rede, wie toll gentechnisch veränderter Mais ist. Also in einem Werbebeitrag für die Konzerne, obwohl sein eigentlicher Auftrag ist, als Beamter diese Konzerne zu kontrollieren. Aber es kommt noch besser. Er ist in zwei Lobbyorganisationen, die nichts anderes machen als Werbung für die Agrogentechnik, der internationalen PRI und den Deutschen Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik. Die machen so richtig platte Presseinfos, so wir brauchen mehr grüne Gentechnik, sonst verhungern alle und so Kram. Da ist er dabei und sicher der Höhepunkt, er als oberster Kontrolleur der grünen Gentechnik in Deutschland ziert seine Unterschrift, das Gentechnik-Manifest, das haben ziemlich viele Leute unterzeichnet aus diesen Sphären, und die fordern gemeinsam die Abschaffung der Kontrollen in der Agrogentechnik. Dieser Mensch findet seine Arbeit scheiße. Gut, das finden viele Menschen. Aber der findet, dass die Kontrollen, die er durchzuführen hat, überflüssig sind. Das hat er politisch so gesagt. Und dann ist wohl nicht mehr ganz so überraschend, dass er eine 100%-Quote hat, denn die Sache nicht zu genehmigen, findet er politisch auch falsch. Nur, was macht er an diesem Posten? Und es kommt noch besser, wenn man sich da umguckt in der Behörde, findet man eigentlich gar keine anderen Leute. Sein Stellvertreter, Detlef Bartsch, sitzt auch und bis heute noch in dieser EFSA-GMO-Panel, also in der Geschichte, die auf die kommerzielle Zulassung bestimmt. Und im gleichen Werbefilm tritt auch Detlef Bartsch aus und wirbt für die Agrogentechnik und ist in noch mehr Lobbyorganisationen drin, wie sein Vorgesetzter. Früher hat er selber Versuche durchgeführt an der RWTH Aachen, da kommt auch er her. Heute sogenannt überwacht er die Versuche seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Beide sind, als sie in diese EFSA, europäische Gruppe, da aufgenommen wurden, haben sie einen Fragebogen ausfüllen müssen. Und da war unter anderem anzukreuzen, haben sie Industriekontakte? Und beide haben Nein angekreuzt. Bei beiden ist das eine Lüge gewesen, was theoretisch beamtenrechtliche Konsequenzen haben könnte. Aber es passiert gar nichts. Und das ist eine der ganz erschreckenden Sachen. Dieses BVL hat diese 100%-Quote von Anfang an. Das heißt, es ist ein reines Durchwink-Behörde für die Agrogentechnik. Und das ist immer bekannt gewesen, es hat die Aufsichtsbeschwerden dagegen. Report Mainz hat 2005 darüber einen Film gemacht. Es hat Anfragen gegeben an die zuständigen Dienstvorgesetzten, also die, wozu das dazugehört, die Minister auf Bundesebene. Und die haben alle nie was gemacht. Niemand bisher von dem Ministerium hat jemals irgendwas daran geändert. Und das BVL gehört immer zum Verbraucherministerium. Das heißt, diese Leute, die nie was gemacht haben, die wollten, dass alle Gentechnik in Deutschland auch gemacht werden kann, heißen Renate Künast, Ilse Aigner und so weiter. Das muss man ganz klar haben. Auch wenn die immer alles andere erzählen, die sind dafür verantwortlich, dass wir eine 100%-Quote haben. Der Rest ist Wahlkampf. Detlef Bartsch. Und um dieses Konstrukt BVL sind eine Menge von Kommissionen, von Gremien und so geschaffen worden, die auch ganz absurd besetzt sind, die kann man gar nicht alle vorstellen. Nach Gentechnikgesetz, die wichtigste ist die Zentrale Kommission für die biologische Sicherheit, ZKBS. Die muss bei jedem Genfeld angucken, ob das gefährlich ist. Die haben auch eine 100%-Quote. Die haben bisher jedes Genversuchsfeld für ungefährlich gehalten. Nun, das ist aber auch wieder nicht so überraschend, wenn man sich vorstellt, dass die Versuchsleiter da zu guten Teilen einfach selber drin sitzen. Also Beispiel das Gengerstefeld. Das ist eine Gemeinschaftsklamotte von der Uni Erlangen und der Uni Gießen. Und in Erlangen macht das der Professor Uwe Sonnewald. Und als darüber abgestimmt wurde, ob sein Versuch gefährlich ist oder nicht, saß er einfach gleich dabei. Das ist natürlich auch sehr praktisch geregelt. Aber auch wenn man sich insgesamt den Rat anguckt, da sind nicht nur die selbst, die Versuchsbetreiber dabei, sondern auch sonst einfach die Creme de la Creme der Gentechnikbefürwortung. In dem europäischen GMO-Panel sieht das auch nicht anders aus. Deutschland hat 4 Vertreter da drin, also ein Land, in dem nur 6% für diese Technik sind, sind aber 100% der Leute, die Deutschland da entsendet, für die Agrogentechnik. Am deutlichsten kann man das erkennen, der ist zwar nicht ganz so wichtig, aber es ist halt das Neueste. Das heißt, daran sieht man, dass sich die Dinge auch in keiner Weise zum Besseren verändern. Gemeinsam von Ilse Aigner und Annette Schavan berufen wurde der sogenannte Bioökonomierat. Und der soll die langfristigen, in diesem Jahr wurde das gemacht, im Frühjahr, der soll die langfristigen Perspektiven der Agrogentechnik festlegen. Er hat inzwischen den Sprung in das Koalitionspapier auch gebracht, also Schwarz-Gelb haben jetzt festgelegt, der soll diese langfristig festlegen. Und jetzt kann man mal gleich sehen, das ist das neueste Gremium, das wird uns demnächst sicherlich so Papierchen um die Ohren hauen, was alles so passieren soll, und uns wird sicherlich erzählt, dass es ein unabhängiges Expertengremium ist. Hier kommt die vollständige Liste sämtlicher Personen, die da drin sitzen. Falls irgendjemand eine auch nur annähernd neutrale oder kritische Person da drin findet, hat er gewonnen. Ich finde, dass diese Liste eine derart unverschämte Dreistigkeit darstellt. Die werden also demnächst dann als neutrales Expertengremium uns die langfristige Agrogentechnik-Strategie in Deutschland erarbeiten. Man sieht also, dass hier die Verfilzung mit den großen Teilen dort ganz erheblich sind. Genau andersrum sieht das aus, deutete ich schon an, wenn mal sich ein Verbraucher an das Bundesamt für Verbraucherschutz nennt. Denn das kennen die offensichtlich gar nicht. Das sind wahrscheinlich Aliens oder sowas für die oder keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe im September 2008 bin ich an das BVL herangetreten und habe denen gesagt, ich möchte mal in eure Unterlagen zur Genehmigung von diesem und jenem Genversuchsfeld reingucken. Da kriegte ich natürlich einen Brief, ne, geht nicht. Und dann habe ich gemeint, naja, also, dass sie das nicht wollen, das habe ich mir schon gedacht, aber es gibt schon ein Gesetz, dass sie das müssen. Und in der Tat, das gibt es. Das heißt Umweltinformationsgesetz, sollte man sich mal merken, das ist relativ unbekannt, das hat sicherlich auch seinen Grund, weil wer schränkt schon gerne selber seine Macht ein, das kommt von der EU-Ebene. Deutschland war dagegen, dass es das gibt, das Gesetz gibt es aber trotzdem. Das ist ein paar Jährchen alt, aber noch nicht viele, und es existiert. Es ist auf Bundesebene erlassen worden. Umweltinformationsgesetz heißt, jede Bürgerin, jeder Bürger kann ohne Angabe von Gründen in jede umweltrelevante Akte reingucken, wenn der Staat in irgendeiner Form daran beteiligt ist und sei es nur, dass er Gelder oder so gegeben hat. Das ist nicht ganz ohne, ne? Also wenn ich mich mit Feldern auseinandersetze, gehe ich da zur Uni hin, das ist eine staatliche Einrichtung, und sage, hier, macht einen Genversuch, ich will mal Näheres darüber wissen, gebt mir mal eure Akten. Das müssen die tun. Und das müssen die Bundesbehörden auch alle tun. Also gehe ich zum BVL und sage, will ich haben, was BVL sagt, nö, sage ich halt, hier, Moment mal, Umweltinformationsgesetz, also was ist das denn? Und dann haben die wohl geblättert und während ich vor das Verwaltungsgericht Braunschweig zog und das BVL verklagt habe, weil die sich dann das Gesetz nicht halten, und dann mussten die sich ja irgendwie dazu äußern, und haben sich dieses UIG angeguckt, Umweltinformationsgesetz, und haben da so wohl gefunden, ja, stimmt schon, wir müssen eigentlich. Und dann gibt es da so ein Ding, man kann in absoluten Ausnahmefällen auch mal einzelfallweise bla 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 eine Akteneinsicht verwehren. Und dachte sich das Bundesamt für Verbraucherschutz wohl, wenn Verbraucher kommen und wollen in Akten eingucken, naja, als Bundesamt für Verbraucherschutz sind wir doch eigentlich eine einzige Ausnahme. Und lehnte gegenüber dem Verwaltungsgericht tatsächlich in einem Brief ab und behauptete, dass sie generell keine Akteneinsicht erteilen. Und die Gründe die sie dafür gefunden haben, warum sie eine einzige große Ausnahme von dem Gesetz sein sollen, also warum das Bundesamt für Verbraucherschutz die Ausnahme vom Verbraucherschutz sein soll, die liest sich schon sehr schön. Der erste Grund, den sie gesagt haben, sie seien als Bundesamt total überlastet, also hätten so viel zu tun, ständig kämen Anfragen, nämlich 24 im Jahr 2008. Das ist hochgerechnet auf alle Leute, die da arbeiten, eine Anfrage pro Person alle 10 Jahre oder so. Das muss man natürlich verstehen. Da sind die schon ganz schön ausgelastet. Also da geht dann gar nichts mehr und deshalb können die keine Akten sichern. Und das Zweite, was sie angeführt haben, ist, dass sie in ihrem großen Gebäude keine einzige Ecke in einem Zimmer haben, wo ich einen Stuhl kriegen könnte, um mir die Akte überhaupt anzugucken. Also das haben die tatsächlich behauptet. So tickt ein Bundesamt für Verbraucherschutz. Während alles, was von den Konzernen kommt, so durchgewunken wird. Aber das gibt's nicht. Ich meine, das war jetzt... Das zeigt, wie die ticken, aber es zeigt auch, dass sie nicht besonders schlau sind. Jedenfalls das Verwaltungsgericht, was eigentlich schon immer auf deren Seite steht, schrieb denen einen Brief, sie empfehlen, die Rechtsposition zu überarbeiten. Weil das Verwaltungsgericht natürlich sah, dass das so nicht gut gehen könnte. Das Gesetz kommt von der EU-Ebene, die EU verklagt ständig Deutschland wegen Verstößen gegen Verbraucherschutzgeschichten. Und das konnten sie natürlich ausrechnen, naja, wenn das jetzt hier in Deutschland nicht gut geht, gehe ich vor die EU-Ebene, dass ich da gewinnen würde, das war irgendwie klar. Also haben die denen das gleich signalisiert, das BVL hat es auch verstanden. Tatsächlich, inzwischen kann man da Akten einsehen. Das ist sogar ganz relaxed. Am Anfang kamen sie ja gar nicht klar. Inzwischen haben sie einen extra Raum und stehen auch nicht mehr mit 4 Leuten daneben, ob man eine Büroklammer klaut oder so etwas. Also jeder von euch könnte das auch machen. Man kann zum Bundesamt hingehen und dort Akten einsehen. Aber man musste das vor Gericht durchsetzen. Und bei allen anderen Bundesbehörden, die im Bereich Agrogentechnik arbeiten, werden wir es doch Stück für Stück durchsetzen müssen, denn alle, ausnahmslos, alle verweigern das Akteneinsicht, systematische Rechtsbrüche außerhalb von Bundesbehörden, würde man das wahrscheinlich organisierte Kriminalität nennen, aber hier ist das Alltag. Diese ganzen Behörden stehen auf Kriegsfuß mit den Menschen da draußen, wenn sie reine Dienstleister sind für diejenigen, die profitable Sachen machen wollen. Von Thünen-Institut, Julius-Kühn-Institut, diese Spaltprodukte der Biologischen Bundesanstalt oder das Forschungszentrum Jülich, hieß früher Kernforschungszentrum, jetzt propagandistisch ein bisschen sanfter, sowieso so. Alle, die in der Atomenergie schon richtig viel Scheiße am Start haben, also wechseln jetzt so Stück für Stück rüber, werden halt Kontrollbehörden oder Dienstleister oder sowas im Bereich Agrogentechnik. Das ist noch bei mehreren anderen so. Die verweigern alle die Akteneinsicht, obwohl das Umweltinformationsgesetz vollkommen eindeutig dazu ist.